Der Wahldetektor. Die Serie zur Bundestagswahl 2017. Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten Parteiprogramme vor.
Wir sprechen heute über das Wahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Modern und übersichtlich will die Partei ihr Programm anhand von 4 Kategorien präsentieren. Umwelt im Kopf, Welt im Blick, Freiheit im Herzen und Gerechtigkeit im Sinn. Der übergreifende Slogan: Zukunft wird aus Mut gemacht. Können die Grünen inhaltlich noch überraschen? Ulrich Schulte ist Leiter des Parlamentsbüros der grünennahen Taz, berichtet von dort häufig über die Grünen und ist im Gespräch bei Detektor FM.
Schönen guten Tag, Herr Schulte.
Guten Tag.
Viele Jahre war das Alleinstellungsmerkmal der Grünen, Gegner der Atomenergie zu sein. Ihrem inhaltlichen Kern beraubt, wirken die Grünen nun etwas ziellos. Nachhaltigkeit und Sorge um die Umwelt ist kein Nischenthema mehr, um das sie kämpfen können. Was hebt sie denn dann noch ab von den anderen großen Parteien?
Naja, ich glaube ja nicht so richtig daran, dass die Grünen überflüssig geworden sind. Das konnte man ja jetzt in einigen Kommentaren lesen. Und das halte ich persönlich für großen Quatsch. Das ist ein Mythos. Die Grünen braucht es nach wie vor. Die haben in dem großen Bereich Klimaschutz, Ökologie, ökologische Wende der Landwirtschaft, haben die nach wie vor ein extrem wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Das Problem, was die Partei hat, ist, dass dieses Alleinstellungsmerkmal im Moment nicht so gut zum Tragen kommt, weil andere Themen wichtiger sind. Also die Menschen sorgen sich gerade eher um ihre Sicherheit, die haben Angst vor Terroranschlägen und so weiter. Und da rückt der Klimaschutz, der ja doch immer ein etwas abstraktes Thema ist, ein bisschen in den Hintergrund.
Im letzten Bundestagswahlkampf galten die Grünen ja als Verbotspartei. Damals war der größte Aufreger der Veggie Day. Kürzlich hieß es, sie wollen, dass ab 2030 keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden, also Autos, in denen diese verbaut sind. Was halten Sie denn von dieser Strategie?
Also die Strategie finde ich persönlich richtig. Das ist im Grunde, muss man das verstehen, als politische Leitplanken für die Autoindustrie. Die Grünen sagen in der Tat, dass sie ab 2030 nur noch emissionsfreie Neuwagen, klingt ein bisschen technisch, nur noch emissionsfreie Neuwagen von der Industrie, also vom Band laufen sollen. Das würde bedeuten, dass man ab diesem Zeitpunkt keine Diesel- oder Benziner mehr neu kaufen kann, sondern eben nur noch Elektroautos. Und die kommen auf diese Jahreszahl, weil sich das sozusagen vom Klimaschutz ableitet. Es gibt ja das Pariser Klimaschutzabkommen, was zum Ziel hat, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Also man versucht, unter der problematischen Marke zu bleiben, die wirklich das Gleichgewicht der ganzen Welt ins Wanken bringen würde. Und damit Deutschland diese Klimaziele schafft, ist eben auch eine energische Verkehrswende notwendig. Und so kann man sozusagen zurückrechnen und kommt auf dieses 2030-Ziel.
Glauben Sie, dass man mit diesem Thema Wählerstimmen fängt?
Das ist nicht so einfach, weil viele Leute, also ich stelle mir immer so einen Normalwähler vor, der hat vielleicht selbst ein Dieselfahrzeug in der Garage stehen und sorgt sich um einen Wertverlust oder denkt, ich habe gar kein Geld, um mir ein neues Auto zu kaufen. Das heißt, das Thema wirklich an den Normalmenschen zu bringen, ist nicht ganz leicht. Allerdings ist es ja noch ein bisschen hin bis 2030. Ne? Das sind ja durchaus noch ein paar Jährchen. Und in dieser Zeit kann man eine Menge bewegen. Die deutsche Autoindustrie hat, das ist meine Sicht, schon längst verstanden, dass sie sich auf Dauer wirklich vom Verbrennungsmotor verabschieden muss. Und auch eine Infrastruktur aufzubauen, also zum Beispiel Ladestationen für Elektroautos, ist aus meiner Sicht absolut machbar, weil die Elektroautos werden ja über Nacht in der heimischen Garage geladen. Also das klappt. Und ganz wichtig ist, die Grünen wollen ja nicht Autos verbieten, die bis dahin gekauft werden. Das heißt, wenn sich jemand im Jahr 2029 noch einen nagelneuen Dieselwagen kauft, dann kann er den ja weiterfahren.
Dass die Grünen sich in erster Linie für Umweltthemen wie dieses einsetzen, ist vielen klar. Aber in Zeiten des Terrors, und das haben Sie auch schon angesprochen, gilt das Thema innere Sicherheit als viel dringender. Wie ist denn die Position der Grünen dazu?
Da haben sich die Grünen deutlich bewegt. Also früher waren die Grünen ja die Polizei, die im Grunde gegen den Polizeistaat demonstriert hat. Also wenn man an die 80er Jahre zurückdenkt, da gab es ja Slogans wie gegen den bösen Bullenstaat. Das waren die Grünen früher. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Also die Grünen haben im Grunde vor Jahren schon ihr Verhältnis zum Rechtsstaat geklärt. Sie fordern auch eine ordentliche Polizeiausstattung. Sie haben in den Bundesländern, wo sie mitregieren, teilweise auch wirklich viele Polizisten neu eingestellt. Sie haben Sicherheitskonzepte jetzt neulich auf dem Parteitag beschlossen, die sich zum Beispiel zu dem für die Grünen immer heiklen Thema Videoüberwachung weniger skeptisch verhalten. Das heißt, die Grünen versuchen im Grunde diese offene Flanke beim Thema Sicherheit zu decken oder sie versuchen da im Grunde auch den Leuten etwas anzubieten, nämlich einen Mix aus mehr Sicherheit bei gleichzeitiger Wahrung der Bürgerrechte.
Das scheint aber irgendwie noch nicht so präsent zu sein. Sollten Sie da ein bisschen mehr Werbung machen?
Tja, da sprechen Sie ein schwieriges Thema an. Die Grünen sind im Moment ja grandios wenig erfolgreich, wenn man auf die Umfragesituation schaut. Da steht die Partei immer so zwischen 7 und 8%. Jetzt gab es mal eine Umfrage, die bei 9% lag. Das ist verdammt schlecht. Ich glaube, die Ursachen, die sind wirklich vielfältig. Die haben damit zu tun, dass die Themenlage im Moment so ist, wie sie ist. Darüber haben wir gesprochen. Da spielen sozusagen die grünen Kernthemen Klimaschutz und Ökologie keine Rolle. Ich finde, die Grünen sind ein bisschen zu zahm. Also man merkt, dass sie unbedingt mitregieren wollen. Sie trauen sich oft nicht, in den politischen Streit zu gehen oder auch mal die Kanzlerin anzugehen, wie es sein müsste. Das trägt so ein bisschen zu der Unkenntlichkeit der Grünen bei. Es gab dann auch Kritik an dem Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir, die seien zu zahm, zu brav, zu wenig auffällig. Denn die Grünen wollen ja unbedingt regieren. Das ist ja das erklärte Ziel und sie wollen auch dann in eine Regierung mit der Union oder mit der FDP gehen. Das ist auch neu. Also das ist ein politischer Lagerwechsel für die Grünen und das hat dazu geführt, dass die Partei sich in vielen Positionen an Konservative angepasst hat oder dass sie so ein bisschen verpasst haben, ihr Alleinstellungsmerkmal herauszustellen. So, und wie die Grünen wieder erkennbar werden jetzt in den nächsten knapp 100 Tagen, die wir noch haben bis zur Wahl. Das ist nicht ganz so einfach. Jetzt haben wir diese Woche die Ehe für alle besichtigt. Das ist im Grunde, würde ich sagen, auch ein grüner Sieg, weil die Grünen wirklich seit fast 30 Jahren, also erst APO, dann später im Parlament für die Gleichberechtigung von schwulen und lesbischen Menschen kämpfen. Das heißt, die Grünen ackern, aber ob sie wirklich bis zur Wahl noch als klare Alternative erkennbar werden, da kann man im Moment ein Fragezeichen hintermachen.
Für viele junge Menschen sind die Grünen ja eine klare Alternative. Sie werden oft von jungen Leuten gewählt. Die Generation der heute 20- bis 30-Jährigen kann sich aber kaum vorstellen, dass das aktuelle Rentenkonzept ihnen im Alter noch helfen wird. Können die Grünen ihnen da helfen?
Die Grünen haben ein durchaus ausbuchstabiertes Rentenkonzept. Also die wollen zum Beispiel eine Bürgerversicherung. Das bedeutet, dass man Beamte und Selbstständige mit in die gesetzliche Rentenversicherung mit reinnimmt. Dadurch würde die Finanzierungsgrundlage deutlich breiter. Das wäre sozusagen ein Schritt für eine stabilere gesetzliche Rentenversicherung. Darüber hinaus haben die Grünen auch Konzepte, um vor Altersarmut zu schützen. Es gibt zum Beispiel die Garantierente. Das soll für Leute gelten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, aber so wenig verdienen, dass sie dann eine sehr kleine Rente kriegen, die sollen dann einen Aufschlag bekommen. Das heißt, die Grünen machen sich in der Sozialpolitik durchaus Gedanken, würde ich sagen. Das gehört allerdings nicht zum Kernthema der Partei. Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass junge Leute die Grünen ausgerechnet wegen der Rentenpolitik wählen sollten. Sie haben da aber durchaus Angebote. Da das ganze Rentensystem extrem wackelig ist angesichts des demografischen Wandels und dass man sich als 22-Jähriger mit Recht fragt, kriege ich, wenn ich mal später 70 bin oder so, kriege ich dann überhaupt noch was raus und lohnt das zum Beispiel privat anzusparen. Also dieses Misstrauen, das ist äußerst berechtigt und da haben die Grünen im Grunde auch nicht der Weisheit letzter Schluss, um das zu lösen.
Okay, also mit dem Rentenkonzept können die Grünen auch nicht unbedingt überzeugen. Wie sieht es denn mit dem Steuerkonzept aus? Martin Schulz von der SPD möchte den Spitzensteuersatz anheben und ihn dafür aber erst bei sehr hohen Einkommen erheben lassen. Manchen ist das zu progressiv und anderen geht es nicht weit genug. Haben die Grünen hier ein fundiertes Steuerkonzept?
Also die Grünen haben mit der Steuerpolitik schlechte Erfahrungen gemacht. Ich muss mal kurz an den Wahlkampf 2013 erinnern. Da hatte die Partei ein linkes Steuerkonzept. Das hat im Grunde versucht, von sehr reichen Menschen umzuverteilen auf eher mittlere Einkommen oder auf niedrige Einkommen. Damals sind die Grünen mit der Forderung nach einer Vermögensabgabe in den Wahlkampf gezogen. Das ist sozusagen eine Belastung für mehrfache Millionäre. Die haben auch gesagt, wir wollen den Spitzensteuersatz anheben. Die wollten das Ehegattensplitting abschaffen. Das ist eine Steuersubvention für Eheleute, die auch eher Gutverdienern zugutekommt. Also ich hielt das damals für sehr richtig, weil ich glaube, dass die Finanzen in Deutschland unfair verteilt sind und dass man sozusagen mehr dazu kommen muss, auch Gutverdiener stärker zu belasten. Aber die Grünen sind damit sehr auf die Nase gefallen. Also es gab einen massiven Gegenwind aus der konservativen Presse, von Wirtschaftsverbänden und so weiter. Und das Wahlergebnis war katastrophal. Das lag nicht nur an den Steuern, aber auch an den Steuern. Und die Partei hat daraus den Schluss gezogen, ihr Steuerkonzept ein bisschen abzuschwächen. Also die haben im Grunde bestimmte Forderungen, wie die Abschaffung des Ehegattensplittings, haben sie so abgeschwächt, dass es jetzt viel weniger Menschen trifft. Und ich finde diesen Schwenk in die bürgerliche Mitte gesellschaftspolitisch falsch, weil ich nach wie vor glaube, dass das Geld fairer verteilt werden muss in Deutschland. Aus taktischer Sicht ist es für die Grünen absolut nachvollziehbar, weil die Grünen haben sozusagen mit die bestverdienendsten Wähler in Deutschland. Das tut sich nicht viel mit der FDP. Also Grünen wählen viele Beamte, viele Oberstudienräte, viele Selbstständige, die sozusagen wirklich in Gehaltsklassen von 70.000, 80.000, 90.000 Euro brutto im Jahr liegen. Also die gehören zu den obersten 10%. Und dass die Partei sich da da sozusagen nicht traut, richtig zuzulangen, kann ich verstehen.
Sagt Ulrich Schulte. Am 24. September ist die nächste Bundestagswahl. Wie die Grünen dafür aufgestellt sind, hat mir Ulrich Schulte von der Taz erklärt. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Der Wahldetektor. Die Serie zur Bundestagswahl 2017. Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten Parteiprogramme vor.